Ich möchte in dem Vortrag einmal einen großen Überblick geben über die Praxis und zum anderen auf dieses mysteriöse Erwachen eingehen. Der Überblick über die Praxis sind die vier Wahrheiten oder vier edlen Wahrheiten oder die vier Aufgaben genannt. Ihr findet inzwischen verschiedene Bezeichnungen dafür. Und es liegt wirklich auch daran, dass wir eine lebendige Auseinandersetzung mit der Lehre des Buddhas haben. Es ist immer wieder zu verstehen, was er damals vor über 2500 Jahren gesagt hat, was dann hunderte Jahre später niedergeschrieben worden ist und seitdem in verschiedenen Kulturen und Epochen praktiziert wird. Und es ist völlig klar, dass da immer wieder neue Verständnisweisen und Sichtweisen entstehen. Wenn wir wirklich genau hinschauen, sehen wir auch, dass wir in den ursprünglichen Schriften Fragmente haben von dem, was wirklich gesagt worden ist und was sich dann später auch hineingeschlichen hat aus verschiedenen anderen Quellen. Und nicht alles ist so durchdefiniert, wie wir es im Westen kennen, und das führt dann eben zu, oder sind Theorien oder Aussagen, die dennoch vieles offen lassen, wenn man genauer hinschaut, und daraus ergeben sich dann eben verschiedene Möglichkeiten. Und eine der verschiedenen Möglichkeiten ist eben, ob wir diese vier Punkte, um die es geht, die wir wirklich auch wiederfinden in jeder Tradition, jeder buddhistischen Tradition, als vier Wahrheiten oder als vier Aufgaben sehen. Und ich persönlich finde, beides hat was für sich. Wenn wir den Begriff Wahrheit einfach mal nicht als etwas Absolutes sehen. Ja, das, was ich erfahre in diesem Moment, ist in dem Sinne meine Wahrheit, aber es ist nicht eine allgemeingültige Wahrheit. Also die Wahrheit in einem Moment kann sein, dass Dukkha ist. Dukkha ist dieses Phänomen, was der Buddha beschreibt und was wir auch kennen, wo wir im Leben sind und es irgendwie nicht nur leicht, nicht nur flockig, nicht nur unbesorgt ist. Mir kommt da immer wieder das Bild, was wir haben aus dem Christentum, Adam und Eva vor dem Apfel, dem berühmten. Die haben sich in keinster Weise irgendwie bedrückt gefühlt, Sorgen gemacht, aber nachdem sie den Apfel gegessen haben, fing das Ganze an. Das würde der Buddha dann sagen, das war dann Dukkha. Aber Dukkha ist im Prinzip einfach das Leben, wie es ist. Das Leben, wie es ist, ist einfach davon gekennzeichnet, dass es einfach holprig ist, dass es Holprigkeiten eingebaut hat, dass es einfach nie immer locker flockig so dahinfließt auf ewige Zeiten. Das kennt ihr alle, das kennen wir alle. Wir alle erleben diese Holprigkeit, diesen Ruck, den es mal wieder nicht rund läuft. Ja, man läuft es mal rund, alles ist schön und gut und wir sind ganz zufrieden und dann auf einmal kriegen wir wieder so ein Flach. Ja, so. Und Dukkha ist so ein schönes Wort, weil es steht eigentlich auch für das Loch in der Achse eines Wagens. Und jetzt muss man sich aber die Ochsenkarren von damals vorstellen. Ja, diese Holzräder, die auf diesen unbefestigten Straßen entlang gezogen worden sind von so einem Ochsen. Ja, ohne Federung, ja, ohne Federbeine und halt Schuhstämpfe und so Zeug. Ja. Und dieses Loch, wo dann die Achse drin steckt, das war einfach nicht sehr richtig rund gefertigt. Das kann man sich auch vorstellen. Die damaligen handwerklichen Werkzeuge waren auch nicht so optimal. Ja? Also die Leute konnten sicher mit dem Bild sehr viel anfangen. Wenn man dann auf diesem Ochsenkarren sitzt und gemütlich von einem Ochsen durch die Gegend gezogen wird, gibt es immer mal wieder, entweder ist ein Loch im Gehsteig, also im Weg, oder diese Achse kommt mal wieder an die Stelle, wo es irgendwie eine Delle hat und wir schlagen sozusagen auf. Und das spüren wir im ganzen Körper, im ganzen Rücken, als einen kleinen Schlag, als ein kleines Aua. Dieses Dukkha ist, in dem Sinne ist es eine Wahrheit, es existiert, es ist, wir erleben es, wir erleben diese Unrundheit des Lebens, dass es irgendwie Dimensionen hat, die uns immer wieder vor Herausforderungen stellt, die uns nicht nur bei allem positiven Denken, ja, uns irgendwann mit Dingen konfrontiert, die einfach nicht so einfach sind. Ja, mit richtig gravierenden Krankheiten zum Beispiel ist nicht nur schön. Da können wir nicht nur, wir können vielleicht irgendwo immer auch eine Lehre draus ziehen, aber das heißt nicht, dass das nett ist. Das könnten wir auch anders wahrscheinlich lernen. Ja? Also aber es ist einfach so. In dem Sinne ist es eine Wahrheit. Es ist einfach das, was ist in diesem Moment. Wir können die erste, dieses aber auch als eine Aufgabe verstehen. Dass es darum geht, Dukkha zu verstehen, das Leben zu verstehen, einfach klar zu erkennen, wie es ist. Also wir können, also ich finde, es hat beides was. Das eine ist die Wahrheit anzuerkennen, das, was ist, anzuerkennen als die Wahrheit und nicht mehr das Schön zu reden, ja, sondern zu sehen, ja, so ist es für mich, so ist es für andere. Wir können schon was tun, dass wir es netter machen und wir haben viel getan. Ich meine, dass es Waschmaschinen gibt, Staubsauger und andere schöne Dinge, finde ich einfach richtig schön. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Zeit lang eure Wäsche mit Hand gewaschen habt. Ich habe es gemacht in Asien. Das war nicht besonders aufregend. Also ich hätte es gut lassen können. Und freue mich jedes Mal, wenn ich meine Sachen in die Waschmaschine stopfe, dass die das für mich macht. Also da haben wir wirklich sehr, sehr viel erfunden und uns leichter gemacht. Auch die ganzen Schmerzmittel und. Es gibt so viele tolle Sachen. Ja. Und dennoch bleibt ein Stück weit etwas übrig, dass wir doch immer wieder Kummer und Schmerz erfahren, empfinden. Und das irgendwo werden wir wahrscheinlich nie ankommen, nur noch Angenehmes im Leben zu erfahren. Können wir das einfach mal so annehmen? Ja, wenn wir einfach das akzeptieren als eine Wahrheit von diesem Leben. Ist da noch eine zweite Frage, da kommen wir gleich zu, was dann Befreiung von Leiden bestehen, was wir darunter verstehen können. Also dieses Dukkha, oder dieses Leben auch, das finde ich schön, wenn wir Dukkha vielleicht sogar erweitern können, um nicht nur um das Schmerzhafte, das es zu verstehen geht, sondern das Leben überhaupt zu verstehen. Es ist eine Aufgabe zu sehen, etwas, wo wir uns hinwenden, zuwenden, weil das tut dann auch gleich die Idee rausnehmen, dass es darum geht, sich vom Leben abzuwenden. Dem Buddha ging es nicht darum, sich vom Leben abzuwenden. Er war zwar von vielen Dingen ein Stück weit zurückgetreten, von Ämtern, die er hätte innehaben können, von seiner Rolle als Ehemann. Seine Rolle als Vater nahm er wieder an, er nahm seinen Sohn dann in den Orden auf. Aber dennoch hat er viele Rollen abgegeben, dafür hat er auch viele angenommen. Er wurde sehr oft eingeladen, war beratend tätig für Könige wie auch ganz normale Menschen. Er lebte auch immer in Kontakt mit den Menschen und er legte die Regeln auch so, dass die Mönche jeden Tag oder auch die Nonnen jeden Tag Kontakt haben mussten mit den Laien. Sie mussten jeden Tag neu um Nahrung betteln gehen. Sie durften das nicht aufheben auf den nächsten Tag, auch wenn es genug gehabt hätte. Ja? Er sagte, nein, ihr müsst jeden Tag gehen. Und das können wir immer verschieden interpretieren, warum das so ist, was das bedeutet. Aber ich finde es dennoch sehr bezeichnend und wirklich auch eine Gegenaussage zu der Weltabgewandtheit. Er war trotz seiner Anderssein, ne, seinen Regeln und sein vieles Weltliche aufgegeben haben, war er immer in Kontakt mit dem Leben. Also ist dieses Dukkha verstehen, Leben verstehen. Und das bringt uns dann eben zur zweiten Wahrheit, auch hier wieder eine Wahrheit, weil wir es erkennen können, weil wir es einfach beobachten können. Die Wahrheit vom Entstehen von Dukkha wird es oft genannt. Und hier Dukkha in dem Sinne, dass wir darunter, wie es ist, leiden. Dass wir darunter, wie es ist, voller Kummer sind, voller Sorgen sind, dass wir im Jammer vergehen. Und dass wir in unserem Verhalten immer mehr Dukkha, und zwar im Sinne von Leiden, erzeugen. Und das ist durch die Art unserer Reaktion. Ja? Wir kennen das alle von unserem Leben, wenn nicht, dann achtet mal darauf. Ja? Wir erfahren etwas Unangenehmes und dann fangen wir an mit unseren Reaktivitäten, unseren Vorwürfen, unseren Anschuldigungen, wir fangen an zu kämpfen, und in diesen Kämpfen sind wir einfach wirklich sehr zu, sind wir sehr eng, sind wir nicht in einer Offenheit des Herzens ruhend und schauen die Situation weise an, sondern wir sind am Reagieren, wir wollen gewinnen, komme was wolle. Und wir hadern mit der Welt nicht selten. Wir hadern mit der Welt, wenn wir nicht bekommen, was wir gerne hätten, oder wenn das bleibt, was wir gerne loswerden möchten. Und in diesem entsteht einfach ein inneres Gequältsein, darunter, dass es so ist, wie es ist. Und das auch wiederum nennt der Buddha Dukkha, nennt es sogar Dukkha-Dukkha, um es ganz klar abzuheben. Das ist Dukkha-Dukkha. Schick. Die Aufgabe hier wäre, diese Reaktivität einfach loszulassen. Oder loszulassen. Es klingt so aktiv, die Reaktivität zu lassen. Also einfach fallen zu lassen, einfach die Reaktivität aufzugeben. Einen anderen Weg, mit anderen Worten, zu finden, mit dem, was im Leben geschieht, umzugehen. Ja, das wäre die Aufgabe. Und diese Aufgabe ist nicht klein. Diese Aufgabe ist groß und sie ist lebenslang. Weil solange wir leben, kommen Erfahrungen auf uns zu und wir sind mit dieser Reaktivität konfrontiert. Aber genau an diesem Punkt von Reaktivität, wo das einsetzt, da ist auch der Punkt, wo Erwachen stattfinden kann oder die Erleuchtung oder das Erlöschen auch genannt. Es gibt viele Begriffe dafür, was da passiert. Die edle Wahrheit vom Erlöschen von Dukkha. In dem Moment, wo wir Reaktivität fallen lassen, wo wir diese Instinkt, dieses ich will das nicht haben, was da ist. Ich will haben, was nicht da ist. Ja, das Schöne, was nicht da ist. Wo wir das fallen lassen, öffnet sich ein Raum, öffnet sich unser Herz in die Weite. Erfahren wir Erleichterung, ganz egal wie es ist. Und das ist erfahrbar. Das erfahren wir wahrscheinlich alle in einem Retreat irgendwann einmal. Also auch im ersten Retreat. Ja, aber vielleicht nur einen kleinen Moment. Und das ist das Erlöschen. Das Erlöschen. Die Befreiung, die Erleuchtung, wie immer wir es nennen möchten. Zugegebenermaßen vielleicht ganz klein. Aber es ist das, was wir verwirklichen wollen. Wir wollen in diesen Raum eintreten, in diesen Raum mehr und mehr zu Hause sein. Das ist die Aufgabe. Die Wahrheit, es gibt diese Möglichkeit. Es ist die Wahrheit in dem Sinne, dass wir diese Wahrheit tatsächlich erfahren können. Das ist ein Fakt. Ja, wir sind nicht immer dort, aber die Möglichkeit besteht und das macht einen Unterschied. Und dann die vierte edle Wahrheit handelt vom achtfachen Pfad. Bin mir noch nicht sicher, vielleicht spreche ich morgen darüber, vielleicht auch nicht. Der achtfache Pfad wird einmal gesehen als Vorbereitung für das Erwachen, aber auch kann auch gesehen werden als das, was sich ergibt nach dem Erwachen. Und der achtfache Pfad ist wirklich eine Landkarte dafür, wie wir leben, wie wir unser Leben organisieren. Ja? Also welche Ansichten und Sichtweisen wir entwickeln. Und das ist ein großes, großes Feld, weil wir haben schon ganz viele Ansichten und Sichtweisen und Überzeugungen und Meinungen über uns selbst, über die Welt, über andere. Und die gilt es zu verändern. Ja? Dann gibt es die Art, wie wir denken. Also dieses, das ist, damit ist mehr so diese innere Haltung gemeint. Innere Haltung von Wohlwollen, von Mitgefühl, von Offenheit statt Selbstbezogenheit. Die innere Haltung von Bodhicitta. Wir wollen das kultivieren, weil das bringt uns einfach zu einem ruhigen, klaren Geist und einem offenen Herzen. Und wiederum aus dem Erwachen selbst heraus ist das die innere Haltung, die Sinn macht. Aus diesen beiden ergibt sich eine Landkarte dafür, wie wir unser Leben organisieren, wie wir unseren Lebensunterhalt, mit was wir den verdienen, wie wir da vorgehen. Und der Buddha spricht da ganz einfach, wir sollen nicht irgendwelche falschen Gewichte auf die Waage legen, ja, also andere betrügen und belügen und so. Sollen fair handeln, sollen nicht nur auf unser Wohl bedacht sein, sondern auf, also unser eigenes Wohl, sondern das Wohl aller bedacht sein. Wir sollen durch unsere Art, wie wir unser Leben verdienen, anderen nicht schaden. Und wir sollen schauen, wie wir in unserem Verhalten mit anderen umgehen, wie wir in unserem Reden mit anderen umgehen. Also es ist sehr, wie wir im Alltag sind, wie wir miteinander sind, wie wir uns verhalten. Es sind drei Punkte vom achtfachen Pfad. Das ist ein großes Feld, das wir bearbeiten. Sowohl als Vorbereitung, aber ich persönlich, wenn wir das nur als Vorbereitung fürs Erwachen stehen, dann können wir uns fragen, ja, was ist denn danach? Hören wir dann auf, in der Welt zu sein? Ja, und das wird auch manchmal dann so dargestellt. Aber wenn wir das als Resultat des Erwachens sehen, dann ist es auch klar, es geht dann einher, wenn wir die Reaktivität loslassen, ja, dann werden wir da, in der Reaktivität geht es immer um ich. Ja? Ich will haben, ich will nicht haben. Und in diesen Vorgaben oder diese Landkarte unseres Verhaltens geht es immer auch um alle. Es geht nicht nur um mich, es geht um, ja, was bringe ich in diese Welt? Welche Welt durch mein Verhalten helfe ich dabei zu entstehen? Eine Welt der Offenheit, der Fairness, des Teilens, des Gebens, des Wohlwollens oder eine Welt des Gierens, des Hassens, des Bekriegens, des Konkurrierens. So. Und das heißt aber auch, dass wir nach dem Erwachen zurückgehen in die Welt. Und das ist einfach ein ganz anderes. Es hat eigentlich andere Konsequenzen, ob wir es so sehen. Aber man kann es auch gerne auf beide Arten sehen. sowohl, weil es ist natürlich so, wenn wir unser Leben so ausrichten, ist das eine wunderbare Plattform für unsere Praxis. Und in den letzten drei Punkten des achtfachen Pfades, das sind mehr so die Punkte, die die innere Entwicklung ganz klar, die innere meditative Entwicklung, diese Geisteskräfte, die wir hier entfalten, darauf ausgerichtet ist. Sie ist ein wunderbarer Punkt des Bemühens. Freudige Anstrengung. Naja, mühelose Anstrengung. Also, ich mag diese beiden Wörter nicht. Im Deutschen Anstrengung oder Anstrengung und Bemühen. Beide haben so irgendwas Unangenehmes drin. Also Mühe, Bemühen, Mühen. Mühe mögen wir nicht. Und Anstrengung ist sehr streng und so. Aber im Pali heißt es Virias, einfach Energie. Einfach Energie reinlegen. Ja? Wir setzen uns ein, wir engagieren uns dafür. Da legen wir unsere Energie hin. Wir brauchen Energie für alles, selbst fürs Essen. Ja? Und es ist einfach eine Frage, wohin wir unsere Energie lenken, für was wir sie aufwenden. Und wir wenden sie einfach auf für diese innere Entwicklung des Geistes. Darum geht es. Dass wir einfach sagen, okay, das wird uns nicht einfach nur in den Schoß fallen. Es braucht so ein gewisses Einsatz, genauso wie wenn wir unseren Körper ein bisschen bewegen wollen. Es reicht nicht, dass wir uns das wünschen, sondern wir müssen es auch tun. Ja? Also dieses Art, ja, weil wir tun es einfach aus einem sehr positiven Geist. Ja? Wir können uns ja um Entwicklung bemühen, einfach aus purem Interesse, aus purer Freude und Mitgefühl heraus für uns selbst und die Welt. Und dann die Achtsamkeit und die Fokussiertheit des Geistes. Nochmal ganz herausgestrichen, diese beiden Aspekte, weil sie eine große Bedeutung haben. Also diese achtfache Pfad, dieser Überblick für die vier Wahrheiten, oder vier edlen Wahrheiten oder die vier Aufgaben, das ist das große Feld, in dem wir uns bewegen. Wenn wir uns in einem solchen Feld bewegen und so viel Energie da reinstecken, so viel Zeit, uns hört ja nicht auf mit einem Retreat, um die Wahrheit zu sagen, kommen wir wahrscheinlich nicht ganz am Ziel an. Also es könnte weitergehen, aber wohin könnte es denn weitergehen? Es ist ja wichtig, dass wir uns irgendwie klar machen, lohnt sich das? Ja? Lohnt sich dies, wohin wir kommen könnten? Und als das, wofür es sich lohnt, wird ja immer dieses Erlöschen, dieses Erwachen genannt oder dieses Erleuchtung oder Nirvana oder diese Begriffe hören wir immer wieder. Was können wir uns darunter vorstellen? In Asien war es dann noch ein Zacken schärfer, da wurde dann gleich gesagt, das kann man eh nicht erreichen. Kann man sich schon eher mal fragen, warum praktiziere ich da eigentlich? Also noch in einem Kloster, wo ich auftauchte, wurde gleich gefragt, warum bist du denn da? Und ich sagte, ich will Nirvana erreichen. Und die guckt mich nur an wie ein Auto. Wie? Das geht auch gar nicht. Wie? Es geht gar nicht. Also bin ich denn dann hier? Und die hatten einfach, das wäre das Interessante, die hatten eine bestimmte Sichtweise über, was das sein soll. Und sie hatten auch diese Sichtweise, dass man das einfach nicht erreichen kann. Punkt. Damit ist dann Schluss. Ja? Wenn man die Sichtweise aber einfach lässt, eine andere hat, dann können zumindest die Türen offen bleiben. Es kommt zwar auch nicht gleich daher, aber die Türen sind offen dafür. Ja? Wenn ich mir gleich sage, das geht eh nicht, dann ziele ich auch nicht da drauf. Aber dennoch, es ist nicht immer einfach. Ich möchte was vorlesen von dem großen japanischen Meister Ryokan. Und Ryokan war ein sehr besonderer Mönch. Ihr findet seine Gedichte sehr berührend, auch seine Geschichte ist sehr berührend. Er war so ein bisschen ein seltsamer Mönch. Er passte auch nicht so richtig in die Klöster. Aber er hat eben immer wieder in seinen Gedichten strahlt eine ganz große Menschlichkeit durch. Eine große Weisheit, eine große Güte, die ihn aber auch immer wieder zu sehr unorthodoxen Handlungen verleiteten. Er spielte zum Beispiel unglaublich gern mit Stoffbällen mit den Kindern. Dann waren sie viele Gedichte darüber. Oder er ging zu den Kurtisanen. Er ging also zu den Prostituierten, um nicht um mit ihnen Sex zu haben, sondern um sie aufzuheitern. Einfach auf sie zu beachten und mit ihnen freundliche Worte auszutauschen. Und er hat einfach ein großes Herz für sie. Sein Bruder fand das sehr unpassend. Und da gibt es dann auch Gedichte drüber. Das ist so schön, so berührend zu lesen. Also von Ryokan. Der große Weg führt nirgendwo hin und er ist auch kein Ort. Halte daran fest und du verfehlst ihn um eine Meile. Dies ist Illusion, jenes ist Erleuchtung, der geht auch weit daneben. Du verstehst es, die Theorien darzulegen von Existenz und Nicht-Existenz. Doch selbst wenn du vom mittleren Weg redest, kann dich das in die Sackgasse führen. Mittlerer Weg ist oft der Weg, den man den buddhistischen Weg beschreibt, der Begriff. Ich werde einfach meine wunderbaren Erfahrungen für mich behalten. plappere über Erleuchtung und deine Worte werden restlos zerpflückt. Also, sobald man was drüber sagt, dann meint jemand anders, das kann gar nicht sein, es wäre doch ganz anders. Gebe euch also heute Abend ein paar von meinen Eindrücken, Verständnissen und vielleicht wird es dann restlos zerpflückt von euch. Es ist wirklich, wenn wir schauen, weil der Buddha spricht zwar ständig über Nirvana und dieses Erlösen, aber es wird nie ganz richtig deutlich gesagt, was meinst du denn jetzt damit? Also so wie wir das kennen würden, eine schöne, schicke Definition hier bitte mal, ja? Also wir suchen ganz oft vergeblich nach solchen Definitionen. Und deswegen kursieren dann manchmal die verschiedensten Vorstellungen darüber. Oder auch eben, weil wir es uns nicht richtig vorstellen können, weisen wir die Möglichkeit so weit von uns weg. Der Buddha sagte aber, wenn es nicht möglich wäre, das Herz von Verstrickung zu befreien, würde ich dir nicht sagen, dass du das tun sollst. Mal in Ruhe husten, Thomas. Gut? Okay. Alles gut. Komm vor. Also, wenn es nicht möglich wäre, das Herz von Verstrickung zu befreien, würde ich dir nicht sagen, dass du das tun sollst. Nur weil es möglich ist, das Herz zu befreien, lehre ich den Dharma der Befreiung, offen, einladend, zum Wohle aller Wesen. Das finde ich so ein ermutigendes Zitat. Erstmal wird ein bisschen gesagt, dass Erleuchtung sein könnte, nämlich das Herz von Verstrickung zu befreien. Damit kann ich schon wesentlich mehr anfangen als von Erleuchtung. Ja? Naja. Und ich würde dir nicht sagen, dass du das tun sollst. Es ist möglich. Hey, es ist möglich für dich, für mich, für jeden hier. Nehmt das mal in euer Herz. Und nur weil es möglich ist, das Herz zu befreien, lehre ich den Dharma der Befreiung offen, einladend zum Wohle aller Wesen. Also auch von uns. Ja? Nicht nur von so ein paar Mönchen irgendwo, irgendwann, sondern auch von uns. Und gerade in Asien finde ich das immer sehr wichtig, weil man so als Laie oft so als Unterstützer deklassiert wird. Und man darf da ein bisschen ins Kloster kommen, ein bisschen Dana geben und dann aber eigentlich wieder gehen. Vor allem als Frau. Er lehrt es für alle Wesen, also auch für uns. Also ich denke, wir können ihn wirklich beim Wort nehmen. Es ist so eine starke Aussage. Und sie sagt auch aus, das Erwachen ist nicht so ganz weit entfernt. Immer wieder empfinden wir diese Aussage, dass es einige gibt, die nicht so viel Staub auf den Augen haben. Und das sind diejenigen, die einfach Fragen stellen, die suchen, so wie wir. Ja? Wir sind schon auf der Suche nach diesem inneren Weg, nach dieser Öffnung des Herzens. Wir finden manchmal solche Bezeichnungen wie das Ungeborene, Ungeschaffene. Ich konnte noch nie was damit anfangen. Auch selbst wenn ich andere dann schlau höre, wie sie das definieren oder erklären, die Begriffe sprechen nicht zu meinem Herz. Aber was zu mir spricht, ist die Aussage des Buddha. Dies ist das Erlöschen, das restlose Schwinden von Greifen, von Reaktivität, das Loslassen und Fallenlassen hiervon, die Freiheit und Unabhängigkeit hiervon. Das ist sehr klar, sehr eindeutig, was er hier meint. Und es ist auch gleichzeitig eine Handlungsanleitung. Ja, weil die Reaktivität, die können wir wirklich bemerken. Und wir können die Reaktivität loslassen. Und loslassen von Reaktivität bedeutet einfach, ihr nicht nachzugeben. Wir können die Reaktivität nicht vermeiden, oft, aber wir brauchen ihr nicht folgen. Und das ist mit Loslassen gemeint. Ich muss diesem Abwehren in mir nicht Ausdruck geben. Ich kann sagen, okay, ich mag dieses Gefühl zwar gerade nicht, diese Frustration, diese Enttäuschung, diese, was immer da gerade ist, aber anstatt jetzt zurückzuhauen und zu sagen, das finde ich aber doof und warum machst du das und zuzulassen, einfach zuzulassen, dieses Gefühl, einschließlich der Reaktivität. Die Reaktivität geht dann ganz schnell, wenn wir es zulassen. Und dann, das ist das Erlöschen. Das Erlöschen von Greifen. Das Erlöschen von Reaktivität. Das ist ein Moment, wo sich unser Herz wieder öffnen kann. Ja? Es hat diesen Schmerz, aber es öffnet sich in den Schmerz hinein. Es entsteht Raum und danach ist auch wieder Frieden da. Wir erleben, wir können durch diesen Schmerz gehen, den wir immer wieder erleben, sobald wir in dieser Welt irgendwelche Bindungen eingehen, irgendwelche Wünsche haben, irgendwelche Absichten mit anderen, dann kommen wir in solche Bereiche immer wieder hinein. Und dennoch, mittendrin können wir erwachen, können wir loslassen, diese Reaktivität. Wir können erwachen hier und jetzt, mit anderen Worten, immer wieder in den Momenten, wo unsere Reaktivität erlischt. Das bedeutet, Erwachen ist wirklich nicht so weit entfernt. Buddhadasa Bhikkhu, das war ein Mönch in Thailand, lebt im letzten Jahrhundert, also noch nicht so lange. Man könnte sagen, im letzten Jahrtausend, aber das liegt da an der Jahrtausendwende, ist noch nicht so lange her. Also er ist wirklich ein Mönch unserer Zeit. Es gibt ein Kloster, es gibt viele Schriften. Und er sagt, in jedem Moment, wo wir unser Anhaften loslassen, sind wir erwacht. Wir erleben kleine Mini-Erwachens immer wieder. Und diese Mini-Erwachen sind zugegebenermaßen am Anfang sehr kurz. Aber wenn wir sie A, erkennen lernen und B, die Wirkung spüren und mehr Vertrauen in diese Mini-Erwachen entwickeln dadurch, dann werden die immer öfter, immer weiter. Und dieser Raum, den wir da entdecken, kann sich einfach weiten. Und dann wird unser Erwachen immer etwas größer, etwas länger, etwas schöner. Es gibt verschiedene starke Erfahrungen auch, die uns in diesem Erwachen führen oder in diesem Erwachen begegnen. Und die Wirkung hält manchmal länger an, manchmal für immer an, also für den Rest des Lebens zumindest, und manchmal eben nur kurz. Aber wir können diese Momente erfahren. Ja? Und ich finde es wichtig, dass wir das zu uns holen. Wir können jeden Moment, wo wir präsent sind, wir brauchen die Präsenz, aber wir brauchen die Wachheit, wir brauchen die Offenheit, die wir kultivieren mit Tonglen, mit Achtsamkeit, mit Metta. Wir kommen in Kontakt mit einer Erfahrung und dann nehmen wir sie an, so wie sie ist. Lassen Sie zu, ohne das Greifen, ohne das Ablehnen, ohne das Identifizieren. Das ist die Übung. Wir üben das hier im Retreat, wir üben das mit den verschiedensten Erfahrungen, bis wir mehr und mehr eine Gewohnheit daran entwickeln, dieses Greifen zu lassen. Und zunächst eben, wie gesagt, geht es darum, auch ein Vertrauen da rein zu entwickeln. Momentan, was es auch so schwierig macht, vertrauen wir auf Reaktivität. Nicht kognitiv, sondern ganz intuitiv. Wir vertrauen auf Reaktivität. Unser Organismus vertraut auf Reaktivität. Ja? Damit hat er schon eine ganze Weile überlebt. Ist halt alle recht weit gekommen. Ja? Irgendwie haben wir uns durchgeschlagen. Ja? Mit dieser Reaktivität. Wir haben danach gegriffen, wenn es was Schönes gab und das in uns hineingeführt. oder uns damit umgeben oder uns irgendwie gemütlich gemacht. Das hat geholfen zum Überleben. Und wir haben das abgewehrt, was uns nicht passte, und das hat uns auch irgendwo geholfen zu überleben. Nicht immer prickelnd gut, aber dennoch, das war bisher die Strategie. Und wenn wir jetzt hören, also nicht kognitiv, wirklich tiefer, hören, wir sollen diese Strategie aufgeben. Das ist unsere Grundstrategie, das ist die Grundprogrammierung. Ja? Und jetzt nehmen wir diese Software, die wir da haben, und wollen die ganz neu formatieren. Das heißt was. Ja? Das machen wir nicht so leicht. Ja? Und wir brauchen, es geht A in kleinen Schritten. Allermeisten Fällen geht es eben in kleinen Schritten, weil das einfach so eine große Umwälzung ist. Und wir brauchen ein Vertrauen. Und dieses Vertrauen wächst mit unseren Erfahrungen. Und damit unser Vertrauen wächst, schaut einfach ab und zu, in solchen Situationen kann man es einfach mal drauf ankommen lassen. Ja? Dass wir mal ein Geräusch zulassen, uns nicht dagegen wehren, mal eine Körperempfindung, die unangenehm ist, uns einfach mal nicht wehren, sondern sie einfach mal zulassen, oder einen inneren Geisteszustand, ja, die Freunde, die Partner, die Chefs und all diese Situationen sind sowieso nicht da. Also können wir das einfach mal zulassen und spüren, statt gleich zurückzuhauen. Ja? Einfach mal zum Ausprobieren und schauen, was passiert, wenn ich meine Reaktivität einfach mal der nicht nachgebe. Ja? Mit was immer da auch gerade daherkommt. Wurde heute kurz angesprochen, dass es viel schwieriger ist zu sehen, mit den schönen Erfahrungen. Das ist meistens so. Wir sehen das Ablehnen oft leichter als das Anhaften an dem schönen, angenehm. Ja? Und deswegen ist es oft einfacher, erstmal mit den unangenehmen Dingen zu üben. Und meistens, für die meisten ist da auch reichlich Material, ja? In so einem Retreat. Einige wenige, wirklich ganz seltene Exemplare, sitzen hier rum, Tag ein, Tag aus und haben eigentlich nur schöne Erfahrungen. Mit denen hat man es dann schwer. Die wollen auch überhaupt nicht gerne hingucken, weil es ist einfach viel zu schön. Und da ist es schwieriger, das Anhaften. Man sieht das Anhaften fast immer dann erst, wenn einem dann das Schöne genommen wird. Aber diejenigen, die dann nur angenehm gewöhnt sind, die fangen dann sofort an zu jammern. Ja? Die hören sofort auf. Schmeißen das Handtuch. Also wir wollen dann mal gucken, dann mal ausprobieren. Und wenn wir dann merken, boah, das macht einen Unterschied. Ich fühle mich trotz dieser unangenehmen Erfahrung leicht, gelassen, in Frieden. Eigentlich trotz dieser fühle ich mich ganz okay. Oder ich gehe durch so eine Enge durch, aber auch danach wird es wieder weit. Und das gibt uns ein Vertrauen in diesen Weg, in dieses Erwachen, in diese Freiheit, die wir dann spüren. Wir begegnen dann einem Frieden, der nicht mehr davon abhängig ist, was wir erfahren. Und das ist das, was wir mit Befreiung meinen. Befreiung von diesen inneren, äußeren Bedingungen für diesen inneren Frieden. Es ist in diesen Momenten entsteht auch ein offener Raum oder eine große Stille. Wir haben verschiedene Assoziationen, verschiedene Wörter. Aber gerade die Stille scheint sehr verbunden zu sein mit diesem Raum, der dann entsteht. Frieden oder Stille. Der Buddha bezeichnete oft das, was dann entsteht, mit dem Wort Frieden. Ja? Das höchste Glück, das Frieden ist. Es sei die Frucht der Praxis. Aber wie gesagt, manchmal in diesem Frieden spüren wir ihn vielleicht mehr als Stille. Und Goethe sagte etwas ganz Schönes. Das Beste ist die tiefe Stille, in der ich gegen die Welt lebe und wachse und gewinne, was sie mir mit Feuer und Schwert nicht nehmen können. Ich glaube, weil die Stille so nah dran ist an diesem offenen Raum, der da entsteht, oder diesem Frieden, ist er auch so eine große Unterstützung für unser Erwachen. Und ich glaube, das kann man hier manchmal spüren, einfach wie, wenn wir in diesem Schweigen, dieser Stille sind, einfach ein großer Raum entsteht, in dem es leichter wird, diese Reaktivität zu lassen, in dem es leichter wird, es zu versuchen oder diese Wirkung zu spüren, wenn das Loslassen kommt. Und in allen großen Traditionen hat die Stille eine Bedeutung. Auch das ist ein Kennzeichen dafür, dass diese Stille so unglaublich tragend sein kann für das Öffnen des Herzens. In der Stille fangen wir an, wieder anders zu horchen. Fangen wir wieder an, anders wahrzunehmen. Kommen wir ein Stück raus aus dieser blinden Reaktivität. Es gibt inzwischen jedes Jahr in Freiburg eine Woche der Stille. Und vor 3 Jahren war es, glaube ich, das erste Mal. Und ich lebte noch nicht in Freiburg, aber ich fuhr hin zu dieser Woche. Und war sehr berührt von diesen verschiedensten Aktivitäten, wie aus sehr verschiedenen Ecken man versuchte, diese Stille zu berühren, diese Stille zum Thema zu machen. Auch die Stille in der Musik oder welche Musik führt in die Stille. Ja, war ein sehr bewegender Abend. Und irgendwann wurde mir klar, dass Lärm einfach etwas ist, der zur Welt gehört, ohne das jetzt zu bewerten. Aber die Stille gehört oft in diesen Raum der Spiritualität. Und die Stille ist so wichtig in einer Welt, die so lärmig geworden ist, wo wir eben dann oft unsere Werte verlieren, die wir in der Stille vielleicht wieder finden können. Und dennoch, die Stille ist nicht immer ganz so einfach. Stille können wir manchmal nicht sehr gut annehmen oder ertragen. Wir kennen auch Momente von Stille, die eher bleiern ist, oder die Stille vor dem Sturm oder die tote Stille oder Stille vor Entsetzen. Also Stille kann auch einen anderen Grund haben. Und viele fürchten sich vor der Stille, weil wir auf einmal keine Rückmeldung mehr haben. Ja? Am Anfang, wenn wir in solche Schweigeretreats gehen, kann es schon für viele, die sowas zum ersten Mal erleben, sehr bedrohlich wirken. Keine Rückmeldung mehr zu bekommen. Bin ich in Ordnung? Wie stehst du zu mir? Bin ich hier akzeptiert? Werde ich gesehen? Also die Stille kann auch sehr verunsichern. Und erst wenn wir diese Weite der Stille wirklich annehmen können und uns in sie fallen lassen können, dann wird die Stille etwas, was uns auch ein Zuhause geben kann. Aber Stille, gerade wenn wir mit jemandem dann später mal spazieren gehen, wenn wir wieder reden können, es ist sehr interessant, wenn wir uns mit jemandem unterhalten und dann auf einmal sind wir fertig mit einem Thema. Und dann entsteht ein Moment von Stille. Können wir damit sein? Wie lange? Was entsteht da für Gedanken? Wann kommt die Furcht auf? Oh, wir haben uns nichts zu sagen. Sehr spannend. In Freiburg damals, vor 3 Jahren, machte ich auch eine Veranstaltung mit, die war ganz witzig. Wir fuhren mit der Straßenbahn von der Betriebshaltestelle, einmal eine Runde, ist nicht so, geht nicht so lang, ist nicht Berlin. Aber man fährt wieder hin und wieder zurück. Es gab kein Ein- und Aussteigen und wir saßen die ganze Zeit in Stille. Also wir sollten nicht reden, nicht unsere Smartphones betätigen und so weiter und so fort, sondern einfach in Stille auf eine Reise gehen. Ich fand die Idee super. Aber ganz interessant war, die Veranstalter, die das begleiteten, also die die machten daraus eine fortgesetzt geführte Meditation. Der schlimmsten Art, die hörten fast nie auf zu quasseln. Es gab immer kurze Unterbrechungen und ich saß hinten und wollte diese Stille. Und irgendwie nach 20 Minuten, also ging ungefähr eine Stunde, ich war so wütend. Ich war erstmal voller Reaktivität. Und es war interessant. Am Ende stiegen wir alle aus und dann kamen so ein paar Reporter und ich weiß nicht, warum die mich aussuchten, aber die fragten mich dann, wollen Sie was zu sagen? Ich sagte auch lieber nicht. Und dann bestand jemand anders darauf und dann sagte ich, naja, und dann hatten wir ein Gespräch und die sagten, aber die Reporter sagten von selbst, die haben das irgendwie nicht so ganz aushalten können selbst. Und es war wirklich so, ich hatte so, ich hörte das auch so ein bisschen in der Stimme, so eine Aufgeregtheit. Es war gar nicht einfach und ich stelle mir das auch nicht einfach vor, diesen Menschen, von denen sie ja nicht wussten, wer das sind, diese Stille auch zuzumuten. Das ist eine Zumutung auch. Hey, setzt euch hin, wir fahren euch jetzt durch die Gegend, sagen euch drei Takte dazu und jetzt seid ihr damit auf euch selbst zurückgeworfen. Was da alles passieren kann, ja. Und dann wurde ich selber nervös. Ich weiß es nicht. Aber es war interessant. Und auch wenn ihr vielleicht den Film gesehen habt, Die große Stille, das ist ein sehr ähnliches Phänomen, fand ich. Es war ein Film, den es vor ein paar Jahren gab, über Mönche, die nur einmal in der Woche reden, christliche Mönche. Und war ein sehr schöner, berührender Film, aber er hat nie die Stille einfangen können. Er war hektisch in der Bildführung. Ich kam nicht raus mit Stille, sondern ich kam raus mit ganz vielen Bildern, die mich nur durcheinander machten. Und es war wieder interessant. Ich glaube, es ist unglaublich schwer, die Stille wirklich einzufangen und noch schwerer, sie zuzumuten. Das ist etwas, was wir manchmal unsere Schwierigkeiten mit haben. Und auch, wir leben das auch in der Meditation, weil manchmal wird es wirklich still, wirklich sehr still in uns. Nicht, dass das besser ist, ja bitte, ja. Aber manchmal wird es sehr still. Unsere Gedanken hören auf und wir spüren vielleicht sogar unseren Körper nicht mehr so, wie wir ihn normalerweise spüren. Unsere Grenzen lösen sich auf. Ja? Und in diesen Momenten ganz schnell kommt auf einmal Angst auf und wir gehen zurück. Wir wollen wieder das, was wir kennen. Das ist eine ganz häufige Erfahrung, die auftreten kann. Erwachen kann auch ohne diese Stille auftreten. Ja, also bitte nicht denken, das wäre dann die richtige Erfahrung. Ja, aber das kann passieren. Und vor diesen Erfahrungen, auch da schrecken wir oft einfach zurück. Ein längeres Zitat, das ich mal fand, das finde ich auch das Ganze sehr schön beschreibt. Ich lese es langsam vor. Ja. Einsicht, Erleuchtung, Ganzheit. Welches Wort man auch wählt, um das zu benennen, was nicht in Worten ausgedrückt werden kann, ist freiwirkend in Liebe, in Weisheit und Liebe, wenn unsere ich-bezogene Konditionierung im Groben und Feinen klar durchschaut ist und sich im Licht des Verstehens auflöst. Ist es möglich, sich um den inneren Lärm überhaupt nicht zu kümmern? Wenn die wechselnden Zustände von Körper und Geist unbeeinflusst bleiben, ohne einen zu bevorzugen oder zu bewerten, ohne sie zu kontrollieren oder zu unterdrücken, entsteht ganz von selbst eine neue Stille. Stille inmitten von Bewegung und Aufregung ist ohne Willen, ohne Richtung und ohne Zeit. Es ist ein vollständiges Zulassen dessen, was ist, von Augenblick zu Augenblick. Im Stillsitzen im Nichttun, im Nichtwissen, was als nächstes kommt. Und ohne bekümmert darüber zu sein, was gewesen ist oder was werden wird, ist etwas Neues tätig, das keine Verbindung zur konditionierten Vergangenheit besitzt und dennoch den ganzen Mechanismus des Konditioniertseins wahrnimmt und versteht. Es ist die Entlarvung des Ichs, das nichts weiter als Masken ist. Bilder, Erinnerungen, Ängste, Hoffnungen und das unaufhörliche Verlangen, etwas zu sein oder jemand zu werden. Dieses Neue ist frei von Dualität. Da ist niemand, der oder die etwas tut und nichts, was zu tun wäre. Bewegungslos sitzen, für Minuten oder Stunden, ganz gleich wie lang, bedeutet in Fühlung sein mit dem, was im Körper und Geist geschieht. Grob und fein, dumpf und klar, flach und tief, ohne Widerstand, ohne Opposition, Klammern oder Flucht. Es ist ein in intimen Kontakt sein mit dem ganzen Netzwerk von Gedanken, Empfindungen und Gefühlen, ohne sie als gut oder schlecht, richtig oder falsch zu beurteilen, ohne zu wollen, dass irgendetwas weitergeht oder aufhört. Es ist ein nach innen horchen ohne Konzepte, eine offene Empfänglichkeit für all das, was innen oder außen abläuft. Ein Fließen ohne Greifen oder Ansammeln. Eine ganz schöne Beschreibung von dem, was wir hier tun. Einfach da sein. Und in diesem einfachen Dasein von Moment zu Moment einfach bemerken, 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 zulassen, 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 ist etwas Neues tätig. In dem Sinne ist auch dieses nicht immer ein Bang-Erwachen, dass wir auf irgendwas Grandioses warten müssen, ja? Sondern dieses von Moment zu Moment, Tag ein, Tag aus, einfach da sein, in Kontakt sein, auf diese ganz neue Art, ohne zu bewerten, ohne nach den Nächsten zu schielen, ohne nach dem Vergangenen zu greifen, sondern einfach da zu sein, Kontakt zu sein und eine neue Empfänglichkeit wird sich einstellen, eine neue Offenheit wird sich einstellen und in dieser neuen Empfänglichkeit und Offenheit findet ein Entstehen statt, ein Erleben statt, ein In-Verbindung-Sein statt. Weil manchmal haben wir so viel Angst hier, wenn wir dieses Ich, das wir ja meinen zu sein, ja, wenn es heißt, da ist niemand, der etwas tut und nichts, was zu tun wäre. Wir haben so manchmal die Furcht, dass wir etwas verlieren. Aber tatsächlich gewinnen wir, weil unser Identifizieren ist immer eine Reduktion auf einen kleinen Ausschnitt unseres Erlebens und ein kleiner Ausschnitt dieser Welt. Und uns davon zu befreien, öffnet uns für die Welt. Ich ende mit einem Zitat von Buddha. Dies ist das Ende von Dukkha, das restlose Verblassen und Aufhören von Reaktivität, das Loslassen und Aufgeben hiervon, die Freiheit und Unabhängigkeit hiervon. Und vielleicht noch Ryokan. Dann höre ich wirklich auf. Halte dein Herz rein und offen, und du wirst niemals gebunden sein. Doch ein einzelner, einziger aufwühlender Gedanke, an dem wir uns anhaften, ja, erzeugt 10.000 quälende Verwirrungen. Lass dich von unzähligen Dingen fesseln, und du gehst tiefer und tiefer in die Irre. wie schmerzlich doch Menschen zu sehen, so völlig verstrickt in sich selbst.